Vor circa einem Monat durften wir die erste Sitzung für das Sola Pradella 2025 haben. Und dort ist es jeweils so, dass wir am Anfang eine Zeit haben, wo wir Anliegen austauschen können. Gebetsanliegen, Dankesanliegen, und wir gehen da zur Reihe um. Und vor einem Monat war es so, dass etwa 90% der Leute haben begonnen mit: Ja, mir geht es auch gut. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jemanden fragt oder ihr selbst gefragt werdet. Man rechnet irgendwie gar nicht mit einer anderen Antwort als: Ja, mir geht es gut. Und zumindest bei mir trifft diese Antwort ehrlich gesagt auch gar nicht immer der Wahrheit zu, aber wir haben halt gerade keine Lust auf irgendwie ein tiefes Gespräch. Heute Morgen möchte ich uns aber ermutigen, dass, wenn der Heilige Geist heute Morgen an euer Herz klopft und euch fragt, wie geht es dir, dass ihr dann nicht einfach sagt: Ja, mir geht es gut. Es ist schön, wenn es euch tatsächlich gut geht, aber Anfechtung und geistliche Kämpfe sind meines Erachtens ein sehr ernstes und sehr wichtiges Thema. Und die Lieblingswaffe des Teufels ist es, uns das Gefühl zu geben, dass alles in Ordnung ist. Lasst uns hineinstarten in den Predigttext aus Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 4 zunächst. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Anfechtungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Dieser Satz klingt im ersten Moment irgendwie etwas absurd, nicht so logisch für mich. In meinem Denken und meinem Sprachgebrauch hat Anfechtung keinen positiven Beiklang, keine positive Bedeutung. Es ist eher etwas Lästiges, etwas, das nicht unbedingt sein müsste. Auf jeden Fall sicherlich nicht etwas, das Freude in mir auslöst. Nun aber, damit wir eine Idee bekommen, was Anfechtung biblisch meint, hilft uns eine Geschichte aus dem Alten Testament. Das griechische Wort, das Jakobus benutzt für Anfechtung, ist Peirasmos. Und in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, finden wir Peirasmos auch, und dort übersetzt es fast immer das hebräische Wort Massa. Und denen mit guter Bibelkenntnis oder einem schlauen Bibelprogramm, wie ich es hatte, denen kommt 2. Mose Kapitel 17 in den Sinn. Kurz eine Einordnung, um was geht es da? Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten, hat in Kapitel 14 das Wunder einer Meeresdurchquerung erlebt, eine Meeresteilung. Sie wurden gerettet. In Kapitel 16 erleben sie die wunderbare Versorgung durch das Manna vom Himmel. Und direkt anschließend, in Vers 17, Vers 1, lesen wir Folgendes. In 2. Mose 17, 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Das Volk hat Durst. Sie geraten in eine gewisse Not hinein. Sie werden herausgefordert, ihr Glauben wird angefochten. Bei uns ist es wohl weniger der Durst, der das Problem ist, aber doch kennen wir wohl auch diese Nöte. Plötzlich eine Kündigung oder aus dem Nichts eine Krankheitsdiagnose, eine nicht bestandene Prüfung oder eine Beziehung, die in die Brüche geht. Wir kennen das auch, dass plötzlich Situationen da sind, die schwierig sind. Die Reaktion von mir und wahrscheinlich von jedem Menschen irgendwie auf diese Situationen ist die Frage des Warum. Und hier in der Geschichte von Massa haben wir sogar eine Antwort auf das Warum. Nämlich stand da in Vers 1, Sie gingen in die Wüste nach dem Befehl des Herrn. Behalten wir das mal im Hinterkopf und schauen, wie es weitergeht. Die Israeliten waren nicht etwa auf Abwägen. Sie waren nicht, wie sie es nachher und vorher auch immer wieder waren, sie waren nicht ungehorsam, sondern sie taten, wie Gott ihnen befahl. Sie gingen weiter, wenn Gott es befahl. Sie lagerten, wann Gott es befahl. Und deshalb waren sie da in der Wüste. Sie kommen nun an diesen Ort, dieses Rephidim. Und sie haben erst gerade erlebt, wie Gott sie beschützt hat, wie Gott sie versorgt hat. Und trotzdem macht das Volk Mose Vorwürfe. Sie sagen sogar, es wäre besser, zurück in die Sklaverei zu gehen, als hier in der Wüste dem Durst ausgeliefert zu sein. Mose hat sogar Angst, dass er gesteinigt wird vom Volk. Aber Gott schreitet ein, befiehlt Mose in dieser Geschichte, einen Felsen zu schlagen, sodass Wasser hinauskommt und das Volk trinken kann. Und dann, am Ende dieser kurzen Geschichte, lesen wir in Vers 7, da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ich denke, das ist ein gutes, wenn auch äußerst herausforderndes Bild dafür, was Anfechtung sein kann. Gott kann uns in Situationen oder Momente hineinführen, in denen wir einer Not, einem Mangel, einem Problem gegenüberstehen. Aber das Problem von uns Menschen liegt darin, dass wir gleich wie die Israeliten direkt zur Frage neigen, ist der Herr noch in unserer Mitte oder nicht? Herr, bist du überhaupt noch da? Herr, siehst du mich denn? Gewissermaßen verdrehen die Menschen die ganze Situation und fordern plötzlich, anstatt dass sie auf Gott vertrauen, fordern von Gott, dass er sich beweisen soll, dass er zeigen soll, dass er da ist, dass er treu ist und dass er es gut mit uns meint. Irgendwie absurd. Und das Problem am Ausgangspunkt, denke ich, ist, dass wir unsere Bedürfnisse über Gott selbst stellen. Wenn jeder Mangel, jede Not und jedes Problem uns zu dieser Frage treibt, ist der Herr mit mir? Dann haben wir vielleicht einen ganz wesentlichen Punkt unseres Glaubens oder unseres Gottes noch nicht verstanden. Denn damit sagen wir eigentlich, Gott, du darfst der Herr meines Lebens sein, ich tue ja, was du möchtest, solange ich aber mir ein Haus leisten kann, ein neues Auto, gesund bleibe, keinen Durst habe. Im Grunde genommen ist das auch eine Art Götzendienst. Wir wollen, dass unsere eigenen Wünsche erfüllt sind. Wenn sie es nicht sind, dann sind wir wie ein kleines Kind, das täubelt und unzufrieden ist. Und ich kenne das auch sehr gut, zum Beispiel bei mir im Studium habe ich Prüfungen und da habe ich im Vorhinein, kann ich schon mit einer Erwartungshaltung beten, Herr, hilf mir bei diesen Prüfungen, aber oft rutsche ich fast in ein Denken ab, Herr, wegen dir bin ich ja an der STH. Du hast mich an die STH geführt, jetzt schau du, dass ich auch bestehe. Dass wir plötzlich Forderungen an Gott stellen, weil wir ja gehorsam waren im ersten Schritt. Nun, Gottes Ziel, wenn er uns in eine Situation der Anfechtung führt, ist vielleicht eher als Prüfung zu beschreiben. Eine Prüfung stellt eine Autoritätsbeziehung voraus. Es gibt einen Prüfer, beispielsweise einen Lehrer oder der Experte bei der Fahrprüfung. Und dieser Prüfer besitzt gewisse Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, die ihn befähigen und es auch legitimieren, dass er ein Prüfer ist. Es ist wohl logisch, dass niemand von uns ein 10-jähriges Kind oder ein wegen Raserei Verurteilten prüfen lassen würde, ob jemand anderes dazu taugt, im Verkehr zu fahren. Nun haben wir es aber nicht mit einem Menschen als Prüfer zu tun, sondern mit Gott, dem allmächtigen Schöpfer, vor dem sich Menschen in der Bibel zu Boden werfen, mit Furcht und Zittern. Wie wagen wir es da, irgendwie uns gegen ihn zu erheben und ihn zu kritisieren? Die Prüfungen, die er in unser Leben stellt, sind nicht zur Schikane oder Belastung gedacht, wie wir es vielleicht in unserer Schulzeit oder auch heute noch im Leben erleben, sondern eine Prüfung gibt die Möglichkeit für den Lernenden zu beweisen, was was er theoretisch gelernt hat, dieses auch praktisch anzuwenden. Und hier kommen wir zurück zum Predigttext. Wenn Jakobus uns schreibt, dass wir uns freuen sollen in der Anfechtung, dann nicht, weil die Anfechtung per se etwas Gutes ist, weil das Leid irgendwie etwas Gutes wäre. Wir sollen uns nicht darüber freuen, wenn wir Nöte haben. Aber wir sollen uns freuen, dass wir jetzt Gott beweisen können, dass wir glauben, was wir wissen. Der Glaube wird auf spezielle Weise Realität, wenn er geprüft wird. Und das Ziel davon ist standhaftes Ausharren oder eine andere Übersetzung, unerschütterliche Ausdauer. Durch wiederholtes Prüfen unseres Glaubens werden wir stärker und fester im Vertrauen auf Gott. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, wir werden dadurch Jesus ähnlicher. Das ist das Ziel von Gottes Prüfungen. Nun dürfen wir wissen, dass die Prüfungen etwas Gutes sind, etwas Gutes bewirken können, aber das allein hilft uns nicht, die Prüfung auch zu bestehen. Wenn ich den Sinn der Fahrprüfung zwar erkannt habe, heißt es noch nicht, dass ich durchkomme und nachher Auto fahren darf. Es braucht konkrete Handlungen meinerseits, um eine Prüfung zu bestehen. Und der erste Schlüssel liegt ebenfalls in Vers 3. Das Ziel der Anfechtung ist das standhafte Ausharren. Der Weg zum Ziel ist die Bewährung unseres Glaubens. Und dafür gefällt mir das Bild, das Steve Oppliger auch schon hier erzählt hat, sehr gut von Charles Blondin, der Seiltänzer, der als erster auf einem Seil die Niagarafälle überquert hat. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte. Er hat es in allen möglichen Varianten und Gehweisen gemacht und auch mal mit einer Schubkarre. Alle waren begeistert, bis er die Frage stellt, wer traut sich in die Schubkarre hineinzusetzen? Nun, unsere Worte bleiben nun mal oft einfach leere Worte, wenn sie nicht von einer Handlung gefolgt, begleitet werden. Es ist mir ein relativ einfaches zu sagen, die Bibel ist ganz und gar Gottes ewig gültiges, heiliges Wort, aber das gerade bei Bibelstellen, die mich herausfordern, praktisch zu bezeugen, ist eine ganz andere Sache. Es ist schnell gesagt, dass mein Schatz im Himmel ist und dass ich mir keine Güter auf dieser Erde ansammeln möchte, aber was das möglicherweise für praktische Konsequenzen haben könnte oder sollte, bin ich mir dessen bewusst. Ich möchte euch eine Frage stellen, ihr dürft mit Hand erheben antworten. Wer von euch weiß, dass Gott Gebete erhören kann? Ziemlich alle. Wir lesen es in der Bibel, wir wissen das, oder? Die nächste Frage dürft ihr für euch im Stillen beantworten. Wer von euch glaubt, dass Gott Gebete erhören kann? Warum stelle ich diese Frage? Letzten Dezember hatte ich persönlich eine etwas schwierige Zeit und im Nachhinein schockiert es mich, wie wenig ich gebetet habe. Nun, ich weiß, dass Gott Gebete erhören kann, aber ich habe schon ab und zu, aber nicht genug, nicht so viel, wie wenn ich es wirklich glauben würde, gebetet. Und das kann man auf viele Bereiche anwenden. Wir wissen doch, dass Gott uns versorgt. Gerade anschließend an dieses ans Vaterunser folgt das Beispiel mit den Lilien und den Spatzen. Sorgt euch um nichts, Gott versorgt. Aber glauben wir es auch wirklich? Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und unser Glauben gründet in der Reaktion darauf, was er schon getan hat. Er ist auf die Welt gekommen, am Kreuz gestorben, auferstanden und deshalb können wir glauben. Deshalb können wir mit ihm in Beziehung sein. Und diese Beziehung, so wie wir bei der Rettung auf ihn angewiesen waren am Kreuz, wir sind Tag für Tag, Sekunde für Sekunde von ihm abhängig und auf ihn angewiesen. Und hier kommt Jakobus 1, die nächsten vier Verse, 5 bis 8. Ich möchte lesen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. In Zeiten der Prüfung haben wir Gelegenheit zu beweisen, dass wir wirklich wissen und glauben. Nun ist es aber bei mir oft so, dass ich ausgerechnet in diesen Momenten vergesse, was ich überhaupt weiß. Also es scheitert schon einen Schritt vorher. Und ein guter Tipp da ist, nicht zu sein wie das Volk Israel. Denn oft bin ich es, ich vergesse, dass ich 2 Kapitel vorher, also ich habe gerade die Tage da nicht präsent, aber kurze Zeit vorher eine Meeresdurchquerung erlebt, durch das Manna versorgt. Trotzdem beginnen sie zu murren und wünschen sich zurück nach Ägypten. Im Moment der Anfechtung hilft es, sich an die früheren Taten Gottes zu erinnern, als man sich noch freuen konnte. Sei das im eigenen Leben, sei das im Leben anderer, in Zeugnissen, sei es in der Bibel. Unser Gott ist immer noch derselbe Gott, der Israel damals aus Ägypten herausgeführt hat. Er ist immer noch derselbe, der in Jesus auf dieser Erde geheilt hat und Wunder getan hat. Und deshalb finde ich den Kids-Treff auch so super. Dieser Vers vom Anfang, Philipper 4,4, der ist einfach irgendwie drin. Den weiß ich. Ich weiß, dass das in der Bibel steht. Natürlich, das Glauben ist, wie gesagt, ein anderer Schritt. Aber wenn wir die Bibel lesen und sie verinnerlichen und sie wie ein Schwert parat haben, was ja auch ein Bild für die Bibel ist, womit wir das Dickicht und das Laub, das uns zudecken will, in der Anfechtung auseinander säbeln können und wieder klaren Blick auf Jesus zu haben, das ist auch heute noch so wichtig, dass wir ausgerüstet sind für diese Kämpfe. Und wenn es uns an Weisheit mangelt, wie wir unsere Not, wie wir unser Problem überstehen können, dann dürfen wir ihn darum bitten. Er gibt allen gern. Und wenn wir denken, wir haben nicht genug oder einen zu schwachen Glauben, dann dürfen wir uns daran erinnern, wer ist dieser Gott eigentlich, an den wir glauben. Und er wird uns Kraft geben. Wie schon gesagt, ist die Bewährung des Glaubens das, was uns durch die Anfechtung bringen soll. Nun ist aber noch die Frage, wie ich denn meinen Glauben auch entsprechend vorbereiten kann, um in diesem Moment, damit das auch gelingt. Und lasst mich eines sagen, vom Aarebötle weiß ich, dass die Löcher in einem Ruderboot, in einem Gummiboot erst zu flicken, wenn man beginnt zu sinken, sehr, sehr anstrengend ist. Nun sind uns diese Löcher aber wahrscheinlich vielleicht gar nicht bewusst, solange das Boot auf sicherem Land steht. Dann ist es aber trotzdem gut, wenn man hin und wieder mal das Boot untersucht auf Löcher. Und auf unser Leben, auf unseren Glauben bezogen, heißt das, dass wir immer wieder uns an der Bibel, in Predigten, in der stillen Zeit prüfen lassen. Glaube ich das wirklich? Dass ich mir einen Moment der Ruhe nehme und das Wort auf mich wirken lasse und mich frage, glaube ich das zutiefst? Und wenn wir merken, wir haben Zweifel, diese nicht einfach stehen zu lassen, sondern sie anzugehen. Wenn einem Seemann auffällt, dass ein Loch in seinem Rumpf des Schiffes ist oder nur schon eine Schwachstelle, würde er nie auf die Idee kommen, bei Sturm und Wind in See zu stechen. Bei schönem Wetter würde es vielleicht noch so zur Not gehen, aber er weiß nicht, wann der nächste Sturm kommt, also repariert er das Loch zuerst. Und so ist es doch mit unserem Glauben. Ich habe schon einige Male gedacht, wow, diese und diese Predigt, die hat mich jetzt angesprochen. Vielleicht sollte ich da gründlicher meinen Glauben noch prüfen, dem nachgehen, das vertiefen. Aber eigentlich passt ja gerade, eigentlich ist ja gerade schön Wetter draußen. Wir machen das ein andermal. Und diese Gleichgültigkeit kann, denke ich, dazu beitragen, dass wir gar nicht wirklich glauben, was wir zu glauben meinen. Sollte mir nicht jedes geistliche Mittel der Wert sein, um mich auf Zeiten der Anfechtung vorzubereiten? Sollten wir nicht viel öfter und dringender beten? Sollten wir nicht viel aktiver den Willen und das Wort Gottes studieren in unserem Leben? Nun, ich erlebe es bei mir immer wieder, dass ich gemütlich am Paddeln bin und kaum sieht das kleinste Windchen auf, beginnt es zu schwanken und Wasser kommt herein und es wird unruhig. Dann bete ich zu Gott, dass er mir doch helfen möge und irgendwie schaffe ich es, das Wasser wieder aus dem Boot herauszuschöpfen. Und dann Sonnenschein, der Sturm ist vorbei und ich lehne mich wieder zurück und die Löcher sind wieder vergessen. Nun, ich denke, die Lösung, dass wir diese Löcher angehen können, liegt beim Evangelium, liegt bei Jesus Christus, bei dem, was er für uns getan hat. Wenn wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir es nicht alleine schaffen, und wenn wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir es nicht alleine schaffen müssen, weil Jesus es am Kreuz schon getan hat, weil er am Kreuz unsere Stürme besiegt hat und den allergrößten Sturm, gegen den noch kein Mensch irgendwie angekommen ist, den Tod, hatte er am Kreuz besiegt. Mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, haben wir einen Tröster, einen Beistand an unserer Seite. Und er ist es, der uns auf unsere Löcher im Schiff hinweisen kann. Und ich glaube, wir müssen, oder ich muss zumindest noch sehr viel besser lernen, auf ihn zu hören, wenn ich merke, da wäre ich jetzt nicht bereit für einen Sturm. Da ist eine Schwachstelle in meinem Glauben. Und wenn ich das merke, dass ich auch etwas tue, dass ich mich mit dem Wort befasse, dass ich Rat suche, dass ich das Gebet suche mit Freunden, mit Brüdern und meinen Glauben stärken kann, meinen Glauben vorbereiten kann. Sei nicht gleichgültig. Es geht um dein Herz und Gott wünscht sich nicht dein Leid. Gott wünscht sich nicht, dass du ja in dieser Anfechtung im Leid verweilst. Er möchte dir helfen. Er möchte deine Freude sein. Er möchte, dass du ihm vertrauen kannst, wie ein kleines Kind seinem guten Vater vertrauen kann. Und dass du dich an ihm freuen kannst, unabhängig von den Umständen. Und dann dürfen wir einmal erleben, was in Jakobus 1, 12 steht. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst, dass du dein Liebstes für uns gegeben hast am Kreuz, weil du das Beste für uns willst. Das Beste, das bist du, das ist ein Leben mit dir. Hilf uns zu lernen, an dir festzuhalten, dir zu vertrauen, unseren Glauben immer wieder auf Schwachstellen zu überprüfen und näher zu dir hinzuwachsen. Ähnlicher zu werden wie du und dass wir voller Freude und kompromisslos dir nachfolgen können. Amen.